komme in die Klasse und die Schüler berichten mir von Enthauptungsvideos, von Tötungsvideos. Ich würde sagen, ja, das ist so bei ganz vielen Erwachsenen, dass sie absolut beschissene Vorbilder sind. Wenn das soziale Netzwerk gemerkt hat, ah, okay, das und das gefällt dem Kind, dann wird dem Kind mehr angezeigt. Und dem Netzwerk ist es ja scheißegal, wie es die Kinder an die App bindet. Wenn wir davon ausgehen, dass die ca. 30 Sekunden auf einem Video bleiben, dann bist du bei 2 Videos in der Minute, dann bist du bei 120 Videos in der Stunde und du bist bei einem Wert von 2-3 Stunden pro Tag, bist du bei 240 bis 360 Videos.
All Eyes On. Der Podcast, der den Suchscheinwerfer auf das richtet, was bewegt. Und was bewegen sollte. Mit Stefanie Beirich.
Ich kann mir ein Leben ohne Internet nicht vorstellen. Ohne das Internet wäre mein Leben langweilig. Soziale Medien, digitale Plattformen, die es ermöglichen, Inhalte zu erstellen und zu teilen und soziale Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen. Facebook, Instagram, X, Reddit, YouTube, Threads, TikTok, Mastodon, Blue Sky, Xing, LinkedIn, WhatsApp, Signal, Discord und viele mehr. Die psychische Gesundheit Heranwachsender nimmt stetig ab und psychische Erkrankungen bei jungen Menschen häufen sich. Dabei bilden die möglichen Ursachen dieser Krise ein multikausales Geflecht. Corona-Pandemie, globale Trends, Klimawandel und unregulierte soziale Medien. Quelle: Leopoldina. Tägliche Handynutzung nach Altersgruppen. 6- bis 7-Jährige 16%, 8- bis 9-Jährige 39%, 10- bis 11-Jährige 75%, 12- bis 13-Jährige 99%, 14- bis 15-Jährige 98%, 16- bis 18-Jährige 99%. Kinder zwischen 6 und 18 verbringen durchschnittlich pro Tag 127 Minuten am Smartphone. 93% der ab 10-Jährigen nutzen mindestens eine Social-Media-Plattform. 87% davon YouTube, 53% Instagram, 53% Snapchat, 51% TikTok. 33% können sich ein Leben ohne Social Media nicht mehr vorstellen. Quelle: Bitkom Kinder- und Jugendstudie.
Clemens, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf. Hi.
Ja, wichtiges Thema, das mich sehr beschäftigt. Du hast tagtäglich damit zu tun. Und mich würde zum Einstieg interessieren, hältst du die Zahlen, die ich vorhin genannt habe, für realistisch? Weil du arbeitest ja als Medientrainer in Schulen mit Kindern, mit Jugendlichen und du hast da regelmäßig auch Einblick auf die Handy-Bildschirmzeiten. Also glaubst du, dass das trifft den Nagel auf den Kopf oder ist es vielleicht viel schlimmer?
Es ist garantiert nicht bei jedem Kind viel schlimmer, aber ich erlebe mittlerweile in jedem Workshop Kinder und Jugendliche, die es schaffen, auch 8, 9, 10, 11, 12 Stunden nur am Handy pro Tag zu sein im Schnitt. Ich würde sagen, ab der 5. Klasse reden wir in jeder Klasse von 1 bis 2 Kindern, die mehr als 8, 9 Stunden pro Tag nur am Handy sind. Und damit meine ich aktive Bildschirmzeit. Im Schnitt würde ich sagen, sind die Zahlen wahrscheinlich auch noch ein bisschen höher als das, was du gerade vorgelesen hast. Aber es kommt bei vielen Kindern auch hin. Ja. Man muss auch nicht immer den Teufel an die Wand malen, aber ich würde sagen, es gibt in jeder Klasse Kinder, die das weit übertreffen.
Auch. Okay, aktive Bildschirmzeit heißt ja jetzt erstmal am Handy verbracht. Das heißt, da hast du genauso drin WhatsApp mit Mama, WhatsApp mit Papa, irgendwelche Handy-Games. Hast du Erfahrungswerte, wie viel davon auf die sozialen Medien entfallen, wenn wir jetzt eigentlich gehört WhatsApp dazu, aber klammern wir das mal aus, einfach Instagram, TikTok, das ist so YouTube, das ist das, was mich so interessiert. Hast du da Erfahrungswerte durch Gespräche oder ähnliches?
Ja, aber also können wir gleich drüber diskutieren. Ich würde WhatsApp gar nicht so ausklammern, ja, weil WhatsApp hat mittlerweile die Kanäle. WhatsApp für viele Jugendliche spielt sich ganz viel in den Klassengruppen, in den WhatsApp-Chats ab, wo auch wieder YouTube-Links und TikToks geteilt werden. Also ich finde, es ist so eine klebrige Masse, die sich schwer auseinanderdröseln lässt, auch in meiner praktischen Arbeit. Ich würde sagen, dass bei Kindern unter der 7. Klasse, also bei Kindern bis 13 Jahren, Instagram eigentlich kaum eine Rolle spielt. Da ist TikTok, YouTube und Handyspiele viel, viel relevanter. Und es wächst jetzt auch so langsam hoch, dass TikTok eben auch bei den Älteren einen höheren Stellenwert hat. Also vor allem bei der Generation, die jetzt aus der Grundschule nachkommt. Und da würde ich sagen, dass die Kinder, die es nutzen, halt schon mindestens 2-3 Stunden nur sozialen Netzwerken, so wie du es gerade definiert hast, verbringen. Also YouTube, TikTok, Snapchat was hast du noch gesagt? Du hast noch was gesagt, glaube ich. Instagram, ja, aber wie gesagt, bei den Jüngeren nicht ganz so relevant.
Absolut, das kannst du auch feststellen. Das ist genau, glaube ich, dieselbe Entwicklung, die du mit Facebook hattest. Das haben wir alten Leute dann irgendwann kaputt gemacht. Also das ist, glaube ich, auch auf Instagram eine andere Zielgruppe, die sich da tummelt. Das würde ich auch so sehen. Nimmst du sehr deutliche Unterschiede nach Altersgruppen wahr? Also steigen die Zahlen, je älter die Kids werden, oder hält sich das die Waage? Du hast ja gerade so ein bisschen angeteasert in den unteren Klassen. Aber nimmst du da Veränderungen wahr?
Also insgesamt ist es so, das sage ich auch oft vor Schulklassen, wenn ich die 5 Haupt-Apps aus allen euren Bildschirmzeiten rausstreichen könnte, dann wärt ihr alle wahrscheinlich bei unter einer Stunde. Und das ist tatsächlich von 10 Jahren bis Mitte 20 oder so, ist es, wenn ich 5 Apps in den Raum werfe und die aus den Bildschirmzeiten rausstreichen würde, dann wären die Bildschirmzeiten sehr, sehr gering von allen. Die Art und Weise, wie wir diese sozialen Netzwerke nutzen oder wie wir diese Apps nutzen, das verändert sich im Alter natürlich nochmal ein bisschen. Und ja, auch an den Bildschirmzeiten verändert sich noch was. Also es gibt nach wie vor zum Glück viele Kinder in der 5. und 6. Klasse, die durch ihre Eltern noch reguliert werden oder eingeschränkt werden auch ein Stück weit. Und die Bildschirmzeiten werden dann nochmal höher, spätestens mit 13, 14, wenn die Eltern diese Sicherheitsmaßnahmen, die viele Eltern davor halt haben, dann ausnehmen. Also sowas wie Family Link oder die Bildschirmzeit nicht mehr regulieren, dann steigen die Bildschirmzeiten nochmal. Das heißt, wenn ich in der 8., 9., 10. Klasse bin, dann habe ich einen großen Durchschnitt der Jugendlichen dann, die eine Bildschirmzeit von 6-7 Stunden aufwärts haben. Und in den 5., 6. Klassen habe ich doch noch sehr viele Kinder zum Glück, die durch ihre Eltern ein Stück weit reguliert sind und weniger dran sind.
Ja. Ich finde das unfassbare Zeit, weil ich mache das Ganze beruflich. Ich komme nicht auf diese Zeiten. Und das finde ich auch ganz spannend. Seit ich beruflich damit zu tun habe, mache ich privat da gar nichts mehr. Ich gucke aber schon immer so ein bisschen, was ist gerade online verfügbar? Was sind so die Inhalte? Das hängt natürlich ein bisschen vom Algorithmus ab, was mir angezeigt wird. Aber du sprichst ja mit den Kindern auch in den Schulen. Welche Art von Inhalten konsumieren die denn da? Und vielleicht auch abgeschichtet nach Altersstufen. Kriegst du da Feedback? Was gucken die sich an den ganzen Tag?
Also auch das ist wieder sehr, sehr heterogen. Du kannst ein Kind vor kurzem hatte ich mal eine Schülerin, die verbringt auch jeden Tag 2-3 Stunden auf TikTok, aber die schaut sich da hauptsächlich Videos an, wie sie zeichnen lernt. Und lernt da halt verschiedene Techniken, wie sie zeichnen kann. Und dann hast du halt aber Jugendliche, die schauen sich da hauptsächlich Fußballvideos an. Und dann hast du da aber auch viele junge Menschen, die sich random jeden Bullshit anschauen, den es da halt gibt. Und da ist viel Frauenverachtendes dabei, da kann viel Rassistisches dabei sein, da kann viel auch einfach Unnötiges dabei sein. Ich würde jetzt nicht hergehen und jedes Kind für eine hohe Bildschirmzeit verurteilen oder sagen, oh mein Gott, ist das alles schlimm, was du da machst. Da muss man schon immer dann im Detail draufschauen. Ja, gerade vorhin haben wir auch schon über sehr hohe Bildschirmzeiten gesprochen. Meine Mutter war alleinerziehend. Ich saß, als ich ein Jugendlicher war oder als ich ein Kind war, auch mittags vorm Fernseher und habe Arabella Kiesbauer und Hans Meiser und was weiß ich, was es am Mittag halt im Fernsehen alles gab, konsumiert. Da würde ich sagen, dass bei vielen Kindern, also früher hat man schon schlecht über die Qualität von dem, was mittags im Fernsehen läuft, gesprochen. Mittlerweile ist es halt für Eltern gar nicht mehr kontrollierbar und ich glaube, da ist viel, viel dabei, dass die Kinder und Jugendlichen prägt. Also dass die Art und Weise, wie sie denkt, wie sie denken, wie sie handeln, wie sie fühlen, verändert und oft auch halt nicht zum Guten. Also wir haben immer mehr Jugendliche, denen es psychisch nicht gut geht. Wir haben Radikalisierung, wir haben Schönheitsideale, wir haben auch viele Kinder, die dann so schlecht reguliert sind, dass sie nachts halt auch nicht mehr schlafen. Da kommen dann auch die ganz hohen Bildschirmzeiten her. Aber ich mit Kindern und Jugendlichen diskutiere ich nicht über eine Stunde mehr oder weniger, sondern das, was dich jetzt auch schockiert hat, 6, 7, 8, 9 Stunden am Tag, da geht es auch darum, du schläfst nicht mehr gut und die Inhalte sind für die Eltern eigentlich gar nicht mehr kontrollierbar, weil keine Mama, kein Papa hat Zeit, sich den Verlauf von TikTok oder YouTube Shorts, wenn es denn überhaupt geben würde, noch nachzuschauen. Das geht nicht. Und jedes einzelne Video könnte rein theoretisch ein Trauma, ein Schaden, eine Gefährdung für ein Kind dargestellt haben. Dann haben wir Algorithmen, die das noch beeinflussen. Das heißt, wenn das soziale Netzwerk gemerkt hat, ah, okay, das und das gefällt dem Kind, dann wird dem Kind mehr angezeigt. Und dem Netzwerk ist es ja scheißegal, wie es die Kinder an die App bindet, sondern hauptsächlich, die sind da. Ja, und das finde ich sehr, sehr verwerflich, dass da nach wie vor reden wir dann nicht über einen guten Jugend- oder sogar Kinderschutz. Das ist komplett verbrannt worden.
Das gucken wir uns auch alles gleich noch der Reihe nach an. Da waren jetzt so viele spannende Punkte drin. Vielleicht können wir die der Reihe nach abarbeiten. Du hast ganz, ganz zu Beginn gesagt, dass in den jüngeren Altersgruppen eben noch viel, wenn auch nicht immer, Regulierung stattfindet zu Hause. Regulierung ist ja das eine. Aber bekommst du so das Feedback, dass die Kinder auch so eine Art Social-Media-Erziehung zu Hause bekommen, also Unterstützung, dass man sie anleitet? Wie geht man eigentlich mit diesen sozialen Medien um? Worauf ist beim Konsum zu achten? Wie nimmst du das wahr?
Sehr, sehr heterogen. Ich würde sagen, wir reden mittlerweile über mindestens 50% der Eltern, die sich nahezu gar nicht mit ihren Kindern und diesem Thema auseinandersetzen. Und dann kannst du aber eine Schule geraten, wo du 60-70% der Kinder hast, die ganz gut reguliert sind oder wo die Eltern auch diesen Erziehungsauftrag annehmen und mit den Kindern da in diese Lebenswelt eintauchen und sie da auch begleiten. Und du kannst aber auch mal an der Schule sein oder mir passiert es halt, ich bin an einer Schule, wo ich kaum Eltern habe, die ihre Kinder begleiten und sie regulieren und es auch thematisieren, was dort los ist. Ich hoffe eigentlich, dass es noch 50% der Eltern sind, die sich drum kümmern. Tendenziell habe ich oft das Gefühl, es sind mittlerweile schon viel weniger, die da regulierend oder unterstützend auch eingreifen.
Nimmst du denn bei den Kindern, die so eine Anleitung oder so eine Art Social-Media-Erziehung bekommen, nimmst du dann Unterschied wahr zu den Kindern, die das nicht bekommen? Also vielleicht einfach mal, um so auch hier als Tippgeber für die Eltern zu Hause, ob sich der Aufwand lohnt, die Kinder anzuleiten. Nimmst du da Unterschiede wahr?
Auf jeden Fall. Also wenn Eltern...
Wie äußern sich die?
Naja, dass die Kinder halt selber sagen, dass sie Dinge kritisch hinterfragen oder dass sie manche Dinge nicht anschauen oder dass sie auch das Gefühl haben, dass ihnen manche Dinge nicht gut tun. Das begegnet mir zum Glück. Ja. Und ich erlebe aber auch Kinder, die auch in meinen Workshops dann drin sitzen und sagen, ist mir eigentlich scheißegal, was der da vorne labert. Ich bin halt drin und ich gucke mir das alles an und ich finde es auch geil. Ja. Also auch... wo man dann bei manchen Kindern merkt, die haben so einen ethisch-moralischen Kompass entwickelt und die finden das gar nicht so lustig, wenn sie jemanden auf YouTube sehen, der sich schwer verletzt. Und dann hast du aber Kinder und Jugendliche, die das halt total lustig finden. Oder guck mal, bei dem ist das Bein irgendwie komisch abgeknickt. Finde ich lustig. Ja, also so. Und daran merkt man das, finde ich schon. Aber da muss man immer ganz individuell hinschauen, ja.
Du hast vorhin auch noch so ein paar Stichworte genannt, wie soziale Medien Einfluss auf die Bildung von Werten oder Einstellungen haben. Und jetzt mal ganz ehrlich, der Erwachsene werfe den ersten Stein, der sich davon vielleicht nicht selber manchmal beeindrucken lässt. Du hast die Stichworte genannt, Schönheitsideale. Ich merke das bei Studierenden, da gibt es ja diese Studygrams und dann machen, die sehen das und machen sich alle hinterher gleich fertig, dass sie nicht genauso fleißig waren. Also es sind ja auch Erwachsene nicht frei davon. Und dann frage ich mich halt, wie krass ist der Einfluss auf Kinder? Wie doll werden Dinge übernommen, die da gezeigt werden? Und was sind vielleicht die Themen, wo du sagst, da stellst du in Gesprächen den größten Einfluss fest? Sind das eher... eben was Äußerlichkeiten angeht, Trends, Schönheitsideale, sind das politische Dinge? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Also ich finde, das geht in alle Richtungen und es kommt immer wieder auf den einzelnen Jugendlichen oder auf das einzelne Kind an. Ich finde, unter pädagogischen Fachkräften und auch wenn man sich die öffentliche Diskussion anschaut, da gibt es ja gerade so diese zwei Lager, begleiten oder verbieten. Und es gibt auch viele pädagogische Fachkräfte, die sagen, ja, wir müssen die Kinder halt gut begleiten, wir brauchen Medienerziehung in der Schule und. Ich finde, ja, wir brauchen das, aber ich finde, auch, dass viele soziale Netzwerke für Kinder halt einfach nichts sind, weil so gut kannst du sie gar nicht begleiten, wie sie begleitet werden müssten. Und ich sehe weder, dass wir die Eltern haben, die ihre Kinder flächendeckend gut begleiten, noch sehe ich, dass Medienerziehung in den Schulen so stattfindet, dass man sagen kann, okay, TikTok mit 12 Jahren ist vollkommen okay, da passiert nicht viel. Und ich sehe halt auch nicht die Unternehmen, die einen Jugendschutz vornehmen oder die Kindern solche Inhalte nicht ausstrahlen. Und ich spreche da ganz oft von Mikroverletzungen. Ja, also du hast da so leicht frauenfeindliche Videos, du hast da leicht rassistische Videos, du hast Videos, die so ein bisschen Schminktipps geben und sagen, ah, okay, das und das könntest du noch machen. Aber du weißt nicht bei jedem Kind, was das anrichtet. Und ich finde, es richtet bei vielen Kindern einen großen Schaden an. Und dann hat man aber die pädagogischen Fachkräfte, die sagen, naja, Digital Service Act und Recht auf Teilhabe, auf digitale Teilhabe. Das heißt, du kannst es nicht verbieten und so. Und ich sehe, aber das ist meine anekdotische Evidenz und das ist meine subjektive Wahrnehmung, ich sehe mehr Kinder, denen es nicht gut tut, als Kinder, denen es gut tut, in sozialen Netzwerken unterwegs zu sein.
Ja, das ist ja das Ding. Auch das hast du vorhin kurz angedeutet. Du hättest ja als Elternteil gar keine Möglichkeit, jetzt wirklich so eine Art Browserverlauf gibt es ja nicht bei TikTok oder bei Instagram. Also kannst du alle die aber ja nicht unbegrenzt. Du kannst ja jetzt nicht die letzten 9 Stunden. Das geht?
Erklär mal,
wie das geht.
Du kannst es nicht in jeder App, aber du kannst bei TikTok, du gehst auf dein eigenes Profil, gehst in die Einstellungen, gehst dann auf Aktivitätszentrum und dann auf Aufrufverlauf. Und dann kannst du hier, bei mir ist da nicht viel drin, weil ich nicht so viel auf TikTok bin, aber du kannst da tatsächlich alle Videos, die angeschaut wurden, aufrufen. Ach, aber
guck mal, wieder was gelernt. Ich dachte, du kannst nur gucken, ist ja je nach Plattform unterschiedlich, was kommentiert wurde, was geliked wurde. Also Interaktionen kannst du dir bei manchen
an der Stelle auch nachschauen können. Aber jetzt mal nur als Beispiel. Ich habe oft Kinder, verbringen 2-3 Stunden pro Tag auf TikTok. Wenn wir davon ausgehen, dass die circa 30 Sekunden auf einem Video bleiben, dann bist du bei 2 Videos in der Minute, dann bist du bei 120 Videos in der Stunde und du bist bei einem Wert von 2-3 Stunden pro Tag, bist du bei 240 bis 360 Videos. Welche Mama, welcher Papa geht abends hin und schaut sich 240 bis 360 Videos am Stück an? Wenn meine Mutter früher gesehen hat, dass ich Germany's Next Topmodel angeschaut habe, dann konnte die mit mir über die dummen Sprüche von Heidi Klum diskutieren, weil sie das noch einigermaßen wusste und weil sie wusste, okay, der hat jetzt 2 Stunden lang Germany's Next Topmodel angeschaut. Aber in diesen 240 bis 360 Videos, die ein Kind pro Tag auf TikTok anschaut, da geht es ja dann nicht nur um Schönheitsideale. Da kann ja auch was Frauenfeindliches, was Rassistisches, was Pornografisches, was Gewaltverherrlichendes, was weiß ich was dabei sein. Also nur so als Beispiel. Ich habe diese Woche ein TikTok-Video gesehen von einer Frau, die klappt vorne Batterie, die Kühlerhaube vom Tesla auf und sagt, ich zeige euch jetzt, wie meine Batterie wechselt. Und das wurde von einem YouTuber kommentiert, der gesagt hat, ah, okay, da bin ich aber gespannt, wie die jetzt die Batterie bei dem Tesla wechselt. Geht ja, glaube ich, gar nicht. Und dann klappt sie wieder zu und sagt so, nee, Spaß, ich zeige euch das nicht, aber ich kann euch meine Hupen zeigen. Und dann kam der Link zu ihrem OnlyFans-Kanal. Und der YouTuber hat es halt irgendwie witzig verpackt. Aber was macht denn jetzt ein 12-Jähriger mit diesem Video? Geht der nicht vielleicht doch auf die Seite von der Frau, die so harmlos angefangen hat und klickt dann vielleicht doch nicht mal auf den OnlyFans-Kanal von ihr oder guckt, was die noch so in ihrem TikTok-Feed gepostet hat? Also verstehst du, was ich meine? Da geht es noch nicht um Pornografie, aber da geht es darum, muss ein 11-12-Jähriger jetzt sehen, wie eine erwachsene Frau dafür wirbt, dass man sich ihre Hupen online bei OnlyFans anschauen kann? Und ist es dann nicht vielleicht auch ein Jugendlicher, der vielleicht noch auf ein paar Links auf der TikTok-Seite von der jungen Frau tippt und dann nicht vielleicht doch noch ein paar Sachen mitbekommt? Und eigentlich war es nur ein witziges Video von einem YouTuber, der das irgendwie witzig verpackt hat, dass da eine gerade Werbung für ihre Hupen macht. Und greift da schon in Jugendschutz oder genau das Gleiche findest du ja auch mit Männern. Und dann habe ich Jugendliche, die irgendwie oder Kinder, die sich dann mit einem Pornostar vergleichen, sagen, ah, okay, meine Brüste sehen nicht so aus, mein Penis ist nicht so groß, nicht so lang wie der von dem, was ich da in der Jogginghose auf TikTok von dem Typ gesehen habe. Da gibt's, und da rede ich von Mikroverletzungen oder von Dingen wie Kinder an Pornografie, an Gewalt, an, Und das verändert die Art und Weise, wie Kinder denken, handeln und fühlen. Und das sind für mich Dinge, über die wir eigentlich sprechen müssen, wenn wir über Jugendschutz oder wenn wir über Kindesschutz in sozialen Netzwerken sprechen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, alle, die sagen, naja, Recht auf digitale Teilhabe, ich habe manchmal das, ich werde manchmal wütend, wenn ich das sehe und dann denke ich mir so, verdammt nochmal, geh mit mir in einen Workshop, guck dir an, was 90% der Kinder auf TikTok anschauen. Erleb mal das, was ich jeden Tag in meinen Workshops erlebe und dann red mit mir bitte nochmal über ein Recht auf digitale Teilhabe, weil den Unternehmen TikTok, Instagram, Snapchat, denen ist es scheißegal, was die den Kindern anzeigen.
Ja, und natürlich ist denen das scheißegal. Das ist das Unternehmensprofil. Leute dazu bringen, ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, abhängig machen, aber die Plattformen leben davon, dass du da weiter scrollst, dass du drauf bleibst, dass du dran bleibst. So wird gezielt Werbung ausgespielt und damit wird Geld verdient. Das ist ja auf allen Plattformen so. Das heißt, natürlich ist das TikTok scheißegal. TikTok ist auch scheißegal, ob das Meldesystem funktioniert oder nicht. Großes Thema. Und ich glaube, wir brauchen auch nicht groß Tipps abgeben, ob der 10-, 11-, 12-jährige Junge auf den Link klickt, wenn die Frau sagt, ich zeige euch meine Hupen. Also da würde ich aber eine Menge Geld draufsetzen, dass das der Fall ist.
Und mit 10 vielleicht noch nicht, mit 11, 12 hätte ich es dann wahrscheinlich auch gemacht. Ja, aber es ist sehr, sehr individuell, ja. Und du kannst es nicht pauschal für jedes Kind sagen.
Aber das sind ja jetzt auch Dinge, da musst du auf jeden Fall über Jugendschutz nachdenken. Und du hast vorhin aber auch gesagt, ja, Mikroverletzungen, das ist alles so ein bisschen frauenfeindlich, ein bisschen rassistisch. Was ich als das große Problem ansehe, diese Beiträge sind meines Erachtens in der Unterzahl. Was mir Sorgen macht und nicht nur für Kinder, sondern auch für Jugendliche, Erwachsene, sind die krass offen frauenfeindlichen, rassistischen Beiträge. Ich habe bei einigen Plattformen, und ich klammer jetzt X ganz bewusst aus, weil das...
Viel auch jetzt, keine Rolle für Jugendlichen oder Kindern.
Ja. Genau, mein Bauchgefühl, zu wenig Bewegtbilder, zu wenig Unterhaltung. Aber es ist ja eine richtige Propagandamaschine geworden. Also jetzt gerade TikTok ist unfassbar und ich habe mir mal den Spaß gemacht, wenn man will sich so ein bisschen reinversetzen, wie wird eigentlich auch politische Willensbildung betrieben? Und es ist so krass, wenn du einfach nur den Suchbegriff AfD eingibst, da wird mit Musik gearbeitet, mit ganz kurzen Clips. Die Hälfte davon ist KI generiert. Und wenn du einfach nur über die Ergebnisse scrollst, das ballert dir so ins Hirn rein, Clemens. Ich glaube, man kann die AfD nicht mehr kritisch oder kritischer sehen, als ich es tue. Ich bin Anwältin, ich mag das Verfassungsrecht, ich mag unser Grundgesetz. Aber selbst ich, nach dem Durchscrollen, stand beim Zähneputzen abends im Badezimmer und hatte plötzlich einen dieser Songs im Ohr. Ich habe mich wahnsinnig drüber geärgert, weil ich dachte, Alter, wie kann das sein? Und da frage ich mich halt, diese kurzen Clips, 30 Sekunden, 60 Sekunden, in einer Frequenz reingeballert, das grenzt ja stellenweise so ein bisschen an Gehirnwäsche fast schon. Du hörst es immer und immer und immer wieder. Du siehst es. Das bleibt ja hängen. Was macht das mit Kindern? Wie stark wird da die Willensbildung, Wertebildung beeinflusst?
War das eine Frage oder eine Feststellung?
Frage. Wie reagieren, ich nehme einfach an, dass du die Kinder dann in den Schulen auch damit konfrontierst und das erklärst, wie reagieren die darauf?
Also Punkt Nummer eins, ja, es führt bei einzelnen Kindern und Jugendlichen oder bei jedem, also das, weißt du, ich sehe ja nicht den Feed von jedem Kind. Und ich rede jetzt auch nicht mit jedem Kind individuell über die politische Einstellung oder so, weil Fake News Workshops, ja, mache ich, aber dann mache ich die ja auch mit einer ganzen Klasse. Das heißt, ich habe da 30 Kinder und Jugendliche und ich arbeite nur 3 Schulstunden mit denen. Das heißt, es wäre komplett vermessen zu behaupten, dass ich jetzt von jedem Kind danach die politische Einstellung kenne oder den Feed gesehen habe. Ich würde sagen, es kann jeden Menschen hart beeinflussen. Das heißt aber nicht, dass es jeden Menschen hart beeinflusst. Und ich glaube aber schon, dass mittlerweile soziale Medien, TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, dass die zu einem ganz großen Teil die Meinungsbildung von Kindern und Jugendlichen beeinflussen.
Wenn du mit Kindern, du hast ja gesagt, im Einzelnen sprichst du nicht mit den Kindern oder nicht mit jedem Kind, welche Inhalte konsumiert werden. Aber wenn du sie damit konfrontierst, mit diesen Mechanismen, mit diesem gehirnwäscheartigen System, wie reagieren Kinder darauf?
Unterschiedlich. Und da muss man auch echt aufpassen, weil Es gibt ja zum Beispiel auch den Backfire-Effekt. Je mehr ich an dem Weltbild von einem Kind kratze oder einem Jugendlichen kratze, desto mehr denkt er vielleicht, ah, okay, der kratzt an meinem Weltbild. Warum? Weil ich Recht habe und er versucht mich jetzt aber von was anderem zu überzeugen. Das heißt, er geht eher noch mehr in die Defensive und fühlt sich dort noch mehr zu Hause bei dem, was er gesehen hat. Das heißt, es ist wirklich immer nur ein Kratzen und gucken, sind die Kinder sensibel und offen dafür. Und ich hatte letztes Jahr hatte ich einen fantastischen Workshop, wo ein Jugendlicher sehr krasse rassistische Meinungen auch in der Klasse sich öffentlich dazu bekannt hat. Aber der war offen dafür, mit mir in eine Diskussion zu gehen. Und der ist danach noch eine große Pause sitzen geblieben und hat dann gemeint, ja, aber weißt du, Clemens, ich erlebe das und das. Und dann habe ich gesagt, okay, aber dann guck dir doch mal das und das an. Und findest du nicht, dass das ein bisschen einseitig ist, was du da jetzt in dem Video gesehen hast? Und dann hat er so gemeint, ja, du hast recht, aber das kommt bei mir auch ein bisschen daher, dass mein Papa mich halt schon oft zu AfD-Veranstaltungen mitgenommen hat und so. Und ich dann aber auch in diese AfD-Bubble auf TikTok reingekommen bin. Fand ich total geil, dass der überhaupt zugelassen hat, dass ich mit ihm zusammen an sein Weltbild dann ein bisschen kratzen konnte und eigentlich auch an dem Weltbild von seinem Papa. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich versuche jungen Menschen in den Workshops diese Mechanismen zu erklären, die dazu führen. Ich versuche ihnen auch zu erklären, wie so ein Algorithmus dann funktioniert. Den ersten Punkt, den ich aber mit ihnen mache, ist das, was ich gerade vorhin auch schon mit dir gemacht habe. Ich schaue mit ihnen auf ihre TikTok-Zeiten und rechne mit ihnen aus, wie viele Videos sie wahrscheinlich pro Woche anschauen. Ja, also 120 Videos in der Stunde, 240 Videos in zwei Stunden, 360 Videos am Tag. Wenn wir von 3 Stunden TikTok ausgehen, mal 7 Tage, dann sind wir bei über 2200 Videos in der Woche. Und dann sage ich, wie beeinflusst euch das? Ja, und in welchen Bubbles seid ihr drin? Und da machen wir dann auch Übungen dazu. Das heißt, ich mache mit denen, ich zeige denen KI-Videos und dann stelle ich danach immer wieder die Frage, naja, jetzt wo du gesehen hast, wie dieses KI-Video aufgebaut ist, was glaubst du, wie oft dir so ein Video begegnet? Ja, und dann dass sie so selber ins Hinterfragen ihrer eigenen Bubble kommen und dass sie selber ins Hinterfragen kommen, was macht es mit mir? Und dann hat jedes Kind oder jeder Jugendliche, der so einen Workshop hatte, halt die Möglichkeit, sich selbst zu hinterfragen und danach zu gucken, ob das die einzelnen Kinder und Jugendlichen machen. Ja, ich würde sagen, manche machen das. Ich würde aber auch sagen, dass manche mir in Gedanken den Stinkefinger zeigen und sagen, du kannst mich mal, Backfire-Effekt, das war zu viel für mich. Ja, also ich bleibe eher bei dem, was ich denke und ich lasse den Alten mal labern. Also sehr, sehr individuell. Ich versuche sehr, sehr niedrigschwellig, sehr, sehr lebensweltorientiert in meinen Workshops an junge Menschen heranzutreten. Ich versuche auch solche krassen Meinungen zu akzeptieren oder sie dazu zu animieren, mit mir drüber zu diskutieren, sich mit mir auszutauschen. Und durch das, dass ich mich mit den Apps ganz gut auskenne, würde ich sagen, gelingt es mir oft relativ gut, weil ich ihnen halt Dinge zeigen kann, wie jetzt dir, als ich dir gerade vorhin gezeigt habe, dass man den Verlauf nachschauen kann und so. Das wissen auch viele Jugendliche nicht. Ja. Und dadurch merken die, okay, der kennt sich aus, der labert nicht nur Müll. Also das heißt, da schaffe ich dann auch ein bisschen Akzeptanz mir gegenüber, dass sie überhaupt offen sind.
Akzeptanz ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil jetzt hast du ja ganz vielen Erziehungsberechtigten den Trick gezeigt, wie man diesen Verlauf nachgucken kann. Da muss man wahrscheinlich auch relativ sensibel rangehen. Das ist wieder dieser Backfire-Effekt, den du eben gerade genannt hast. Aber ganz ehrlich, es ist wahrscheinlich ja keinem gedient, wenn man sich jetzt abends das Handy vom Kind schnappt und am nächsten Tag damit konfrontiert und sagt, so, ich habe mir jetzt mal alles angeguckt, was du dir da anschaust. Da habe ich ja wahrscheinlich dann auch nicht mehr, treffe ich nicht mehr auf ein offenes Ohr. Wie, hast du ein paar Tipps, wie man als Erziehungsberechtigter, der sich bisher nicht so gekümmert hat, überhaupt erstmal diesen ersten Zugang bekommt zu dem Kind und seinem Nutzungsverhalten, dass man vielleicht gemeinsam mal in den Verlauf schaut, um das zu besprechen? Hast du da irgendwie ein paar Tipps?
Wie viel Zeit haben wir?
Also, unbegrenzt. Mein Podcast, meine Regeln. Wir haben kein Limit.
Das ist schwierig. Also ich nenne das immer so die pädagogische Königs- oder Königin-Disziplin, das überhaupt hinzukriegen. Es ist so ein schmaler Grat zwischen Vertrauen und Kontrolle. Ich finde, es geht nicht komplett ohne Kontrolle. Es geht aber auch nicht mit Ausspionieren. Das heißt, das, was du jetzt gerade so gesagt hast mit, ich schaue mir mal den Verlauf meines Kindes an, das kannst du ja nur, wenn du sein Handy hast oder das Handy des Kindes hast, um in den Verlauf zu schauen, es sei denn, die Handys sind miteinander, also du kannst auch mittlerweile bei TikTok kannst du so eine Verbindung zwischen deinem Konto und deines Kindes herstellen. Das wird mittlerweile verlangt von den sozialen Netzwerken, dass sie sowas zur Verfügung stellen. Das gibt es bei Snapchat, gibt es bei Instagram, gibt es aber auch bei TikTok. Also es ist so ein schmaler Grat zwischen, also ausspionieren bin ich definitiv kein Fan davon, sollte man nicht tun, weil dann ist jedes Vertrauensverhältnis zerstört. Sondern das Schöne wäre eigentlich, oder das nenne ich die pädagogische Königsdisziplin, wenn du es schaffst, mit deinem Kind offen drüber zu sprechen, wenn ihr es schafft, euch zusammen hinzusetzen und ich will mal sehen, was in deinem Feed so los ist. Da darf ich mal mit dir durchscrollen, kannst du mir mal zeigen, was du dir jeden Tag anschaust. Und eigentlich finde ich das schon ziemlich schwierig, wenn es nur das ist, was wir machen können. Nur in Anführungszeichen. Ne? Aber im Endeffekt müsstest du das machen, immer mal wieder mit deinem Kind. Oder du müsstest es schaffen, dass dein Kind von sich aus zu dir kommt, wenn es auf einen problematischen Inhalt stößt, dass sie oder ihn so bewegt, dass es einen Gesprächsbedarf gibt. Da musst du aber schon ein verdammt gutes und verdammt offenes und ehrliches und tolles Verhältnis zu deinem Kind haben, dass dir das oft gelingt oder dass das oft so ist. Die Apps selber machen es einem sehr, sehr schwierig. Ja. Und wo fängt dann auch Privatsphäre an? Also klar, jeder Jugendliche entdeckt irgendwann seine Sexualität und möchte seine Privatsphäre haben. Und es ist auch ganz natürlich und klar, aber es ist schon schwierig, wenn die Aufklärung oder wenn das Entdecken der Sexualität über Pornoseiten läuft, weil dann kriegst du ein falsches Bild von Pornografie zum Beispiel oder ein falsches Bild von Sexualität, das dann von Pornografie geprägt ist und nicht von Liebe, von Zärtlichkeit, von einem gemeinsamen Miteinander. Ich will jetzt keine Eigenwerbung betreiben, aber ich habe da jetzt vor kurzem Videos gedreht, die es im digitalen Elternabend von mir gibt, wo Eltern sich zusammen solche Übungen, wie ich sie dir jetzt gerade gezeigt habe, oder solche Dinge, wo man was nachschaut, wo man sich das zusammen anschauen kann. Man schaut dieses Video mit mir an, wo man sieht, wie man die Einstellungen am Handy vornimmt oder wo man in der App was nachschauen kann. Und dann gebe ich in diesem Short-Format, das ich jetzt habe, Tipps, wie man mit seinem Kind darüber sprechen kann. Ja. Und insgesamt mache ich das auch bei Elternabenden, dass sie so eine Liste mit Übungen bekommen. Check mal, wie viele WhatsApp-Nachrichten du erhalten hast. Das kann man nachschauen in einem Statistikbereich von WhatsApp. Nicht nur über die Bildschirmzeiten einsehbar, sondern auch direkt in der App. Das Gleiche geht auch auf Snapchat. Und wenn du sowas dann mit deinem Kind machst, dann kannst du andere Diskussionsfragen stellen. Ja, da mache ich ganz viel. Oder wo stellt man denn bei WhatsApp den Datenschutz ein? Geh auf WhatsApp, geh auf Einstellungen, tipp auf Datenschutz. Wer darf dein Profilbild sehen? Wer darf deine Info sehen? Wer darf dich in Gruppen hinzufügen? Für was ist das wichtig? Ja, dass man dann, und das mache ich jetzt zum Beispiel in solchen Kurzvideos, dass Eltern sich da anschauen können oder dann halt auch mit dem Kind zusammen. Da gibt es schon Übungen dafür, aber man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das geht nicht, wenn du dich bis zum Alter von 15 Jahren deines Kindes nie mit deinem Kind hingesetzt hast und mit ihm drüber gesprochen hast, dann wird es schwierig, da noch einen Zugang zu kriegen, weil dann ist dein Kind es nicht gewohnt und hat auch definitiv keinen Bock mehr drauf, sich irgendwas von dir sagen zu lassen. Also begleiten, begleiten, begleiten.
Ja, ganz ehrlich, wer kann es dem Kind verdenken? Wenn ich mich ins Kind reinversetze, würde ich auch sagen, Entschuldigung, ich bin da zu Hause und jetzt kommst du plötzlich an und jetzt soll ich nicht mehr dürfen. Finde ich einen ganz guten Punkt. Ich verlinke natürlich deine Seite und alles, was dazu gehört, mal in den Shownotes. Clemens, jetzt mal so ganz ketzerisch gefragt. Es machen sich ja viele Eltern Gedanken um die Nutzung der sozialen Medien durch ihre Kids. Wie qualifiziert sind wir denn eigentlich selbst, das zu kritisieren, was unsere Kinder tun? Jetzt wirklich mal ganz ketzerisch. Weil wenn ich in Berlin mich draußen bewege, nicht alle Erwachsenen natürlich, genauso wie bei den Kindern, aber alle hängen die ganze Zeit mit der Nase überm Handy. Und wenn ich sehe, was mir aus meiner Altersgruppe permanent geschickt wird an Videos weiter, ich habe einfach nicht die Zeit, das alles anzugucken, weil ich es, wie gesagt, beruflich mache. Das heißt, ich antworte auf ganz viele Nachrichten, nicht auf ganz viele Links. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass viele Erwachsene kein gesundes Nutzungsverhalten haben. Ich meine, was qualifiziert denn dann uns, den Kindern Vorschriften zu machen? Müsste man nicht eigentlich sich selbst erstmal fortbilden, bevor ich die Kinder anleiten kann? Ich habe keine Kinder, deswegen kann ich diese Frage einfach mal in den Raum werfen.
Drehen wir den Spieß doch rum und sagen, also ich gebe dir mit dem, was du gesagt hast, gebe ich dir recht. Das sehe ich auch immer wieder und ich hab auch oft das Gefühl, wir leben es denen ja auch nicht gut vor. Ich würde sagen, ja, das ist so bei ganz vielen Erwachsenen, dass sie absolut beschissene Vorbilder sind. Und was erwarten wir dann von Kindern, wenn wir sagen, die dürfen das nutzen? Also wenn es uns Erwachsene schon so in den Bann zieht, wenn wir Erwachsenen schon nicht davon loskommen, wenn diese kundenbindenden Mechanismen der Apps so gut bei uns funktionieren, was erwarte ich denn von einem explorativen, lustorientierten Kinderhirn, das deutlich weniger Selbstregulation hat als wir Erwachsenen? Ich sage immer so, bei Erwachsenen richtet es halt nicht mehr ganz so einen krassen Schaden an, weil das Hirn sich schon ein Stück weit auch ohne digitale Medien schon entwickelt hat. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie alt du bist. Ich bin 42. Ich hatte mit 10, 11, 12 Jahren hatte ich kein iPhone 13 in der Hosentasche oder ich hatte kein TikTok, kein Instagram, Snapchat. Ich hatte halt analoges Fernsehen, Arabella Kiesbauer oder sonst irgendwas. Und jetzt haben wir aber Kinder und Jugendliche, die von klein auf mit diesen Medien wachsen, ohne dass sie davor schon ihr Wertesystem gebildet haben, ohne dass sie den ethisch-moralischen Kompass schon durch andere soziale Interaktionen, durch Schule, durch Sportvereine, durch sonst irgendwas erlebt haben oder gebildet haben. Und da sehe ich wirklich ein riesiges Problem und das ist auch was, das ich anprange, wenn wir über digitale Teilhabe von Kindern und Jugendlichen sprechen. Wir erwarten von Kindern und Jugendlichen, wenn wir über Medienkompetenz und Medienbildung sprechen, eigentlich was zu entwickeln, das viele Erwachsene nicht entwickelt haben und nach wie vor nicht haben. Also lange Rede, kurzer Sinn, was befähigt uns Erwachsenen, da jetzt mit erhobenem Zeigefinger herzugehen und denen irgendwie zu sagen, sei mal bitte besser als ich oder mach das mal bitte vernünftig oder geh mal bitte gut damit um. Ich würde sagen, ich gebe dir vollkommen recht, viele Erwachsene müssten erst selbst mal anfangen, ihre eigene Mediennutzung zu reflektieren, weil die eigene Mediennutzung nicht cool ist und nicht gut ist und nicht vorbildhaft ist, um dann überhaupt über Kinder urteilen zu können oder von denen was zu verlangen, das wir Erwachsene nicht schaffen.
Und Clemens, ich nehme mich da gar nicht aus. Wie gesagt, also ich schaffe es nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag auf den ganzen Plattformen unterwegs, da interagieren, wenn du was gepostet hast. Und auch da gucke ich halt, was es Neues gibt aus meiner Bubble. Und ganz ehrlich, ab und zu kommt da dann, bei mir sind es halt Videos von Hundewelpen. Und dann guckst du auf die Uhr und denkst, Alter, das war jetzt über eine halbe Stunde. Wie ist denn das passiert? Ich wollte ja eigentlich gerade nur arbeiten. Also das ist unfassbar. Deswegen zeige ich da gar nicht mit dem Finger auf andere, sondern mir passiert das schon auch. Nur merke ich es relativ schnell und denke dann, nee, ich habe dafür keine Zeit. Das muss ich ja alles nachholen. Was ich jetzt nicht gemacht habe, das bleibt dann liegen. Also kann ich mir das nicht erlauben.
Ich würde sagen, vielen Erwachsenen fehlt es an Selbstregulation. Ich würde sagen, dass wahrscheinlich du auch und ich auch. Wir sind durch unseren Job schon relativ gut von außen reguliert. Also ich weiß, dass ich mir nicht jede Nacht mit meinem Handy um die Ohren schlagen kann, sonst kann ich halt morgens um 5:30 nicht aufstehen und bin nicht fit für das, was mich in der Schule erwartet. Aber wenn ich zum Beispiel einen Elternabend mache, dann zeige ich den Eltern auch ihre eigene Bildschirmzeit. Ich zeige ihnen, wie viele Nachrichten sie bekommen. Ich zeige ihnen, zu welchen Uhrzeiten und aus welchem Grund sie ihr Handy entsperren. Und wenn ich da durchs Publikum laufe, und ich mache das oft, also wenn ich eine Veranstaltung habe, wo nicht mehr als 100 Leute da sind, dann laufe ich wirklich von Person zu Person und zeige denen kurz, wo sie es nachschauen können. Und ich habe dann da auch Erwachsene, die eine Bildschirmzeit von 6-7 Stunden haben, obwohl sie vielleicht sogar berufstätig sind, obwohl sie bei einem Elternabend sind, das heißt, sie haben Kinder, dann brauche ich mit denen aber eigentlich auch großartig nicht mehr drüber diskutieren, wie die Mediennutzung ihrer Kinder aussieht. Weil ganz ehrlich, wenn du es ihnen so vorlebst, wenn du einen Fulltime-Job hast und es dann auch schaffst, 6-7 Stunden am Handy zu sein, dann, dann hast du nicht mehr so viel Zeit für deine Kinder. Ja,
außer die 6 Stunden finden während der Arbeitszeit statt, was ja, natürlich auch nicht besser ist. Aber ja, wie sind denn die Reaktionen der Eltern, wenn du dann so durchgehst und sagst, ja, hier, ne?
Von geschockt bis peinlich berührt bis, super wichtig, gut, dass ich es mal gesehen habe. Da ist alles dabei. Ja. Manche natürlich auch bagatellisierend. Das sind ja nur meine Podcasts. Und dann gehe ich nochmal hin und sage, sind es wirklich Ihre Podcasts? Gucken Sie mal da unten drauf. Sieht nicht aus, als wäre die Hauptbildschirmzeit Ihre Podcasts, oder? Oder viele Eltern sagen dann so, ja, das kommt ja bei mir von Google Maps und dann gehe ich auch nochmal hin und zeige ihnen, wo Google Maps in ihrer Bildschirmzeit ist. und zeige ihnen, wo Instagram in ihrer Bildschirmzeit ist und dann können wir nochmal drüber diskutieren. Das ist, ja, tendenziell kommen ja aber auch die krassen Fälle nicht zu meinen Elternabenden. Also zu einem Elternabend kommen ja meistens nur Eltern, die schon ein großes Interesse dran haben und die sagen, okay, ich muss da was machen. Die Eltern, deren Kinder eine extrem hohe Mediennutzung haben, die es ihren Kindern oft auch nicht gut vorleben, sind meistens auch die Eltern, die nicht zu meinem Elternabend kommen oder zu meinen Veranstaltungen. Das ist leider auch so Prävention. Ja. Du kannst nur mit den Menschen arbeiten, die ein Interesse dran haben und wissen, dass da was gemacht werden muss. Das heißt, die Peak-Zahlen von Erwachsenen, die sehe ich wahrscheinlich in meinen Elternabenden gar nicht. Das sind meistens die, die nicht zur Veranstaltung kommen.
Nee, das glaube ich sofort, kann ich mir gut vorstellen. Aber dass du selbst bei denen, die ein Problembewusstsein haben und sagen, ich will was tun, dann solche Bildschirmzeiten hast, das ist ja eigentlich das Alarmsignal schlechthin. Das finde ich ganz spannend. Deswegen vielleicht an der Stelle einfach mal an alle, die jetzt gerade zuhören, mal der Appell, checkt mal eure Bildschirmzeiten und gebt doch, das finde ich ganz spannend und vielleicht könnt ihr das hinterher drunter kommentieren, tippt mal vorher für euch, wie viele Stunden pro Tag ihr wahrscheinlich online seid und wie sich das verteilt. Das muss ja nicht exakt sein, aber mal so einen groben Tipp, ne? Das sind am meisten bei Podcasts, ein bisschen TikTok oder was auch immer. Schreibt euch das mal auf und dann guckt mal nach und vielleicht können wir unter der Episode noch ein bisschen kommentieren.
Wenn du das so sagst, dann wäre es mir wichtig, dass man es richtig nachschaut.
Und richtig Clemens, nachschaut. Bitte, Anleitung.
Ja, bei einem iPhone geht ihr auf Einstellungen, tippt auf die Bildschirmzeit und nehmt dann aber bitte nicht den Wert, den ihr dann seht, sondern wenn ihr auf die Bildschirmzeit getippt habt, dann tippt ihr unter den blauen Balken auf alle App- und Website-Aktivitäten anzeigen. Und wenn ihr da drauf getippt habt, dann habt ihr oben die Auswahl zwischen Tag und Woche. Da tippt ihr auf Woche und dann dort, wo die blauen Balken sind, swipet ihr bitte in die letzte Woche rein. Ja, weil wenn du beim iPhone die aktuelle Bildschirmzeit anzeigst und angenommen, du hörst dienstags morgens diesen Podcast, dann hast du eine Bildschirmzeit vielleicht von 2 Stunden. Weil du dienstags noch gar nicht am Handy warst, aber am Montag 4 Stunden. Die iPhone-Bildschirmzeit, die berechnet immer den Durchschnitt aller angefangenen Tage der Woche. Und dienstags morgens wäre die Verfälschung am allerhöchsten, weil du dienstags vielleicht noch gar nicht am Handy warst. Am Montag warst du 5 Stunden dran, dann werden dir 2,5 Stunden angezeigt. Das heißt, du musst immer in die Bildschirmzeit vom iPhone reingehen, musst oben auf Woche tippen, dann in die letzte Woche swipen und dann wird dir der Durchschnitt der letzten abgeschlossenen Woche angezeigt. Und dann reden wir über die tatsächliche Zahl. Ja. Und wer dann noch sagt, okay, das kommt bei mir von Google Maps oder von meinen Podcasts, unter dieser Bildschirmzeit steht dann, für welche App man die meiste Zeit verwendet hat. Bei Android-Geräten ist es ein bisschen einfacher. Da gibt es tatsächlich ein Recap der letzten 7 Tage. Bei den meisten Android-Geräten tippt man in den Einstellungen auf digitales Wohlbefinden. Und dann hat man oben rechts 3, 4 so Diagrammbalken. Und wenn man da drauf tippt, dann kriegt man seinen Wochenbericht angezeigt von den letzten 7 Tagen. Und da sieht man dann die Durchschnittszeit. Das ist bei den meisten Android-Geräten so, bei den Google Pixel-Geräten und bei allen Android-Geräten, wo es nicht digitales Wohlbefinden, sondern Digital Wellbeing in den Einstellungen heißt, da wird einem kein Wochendurchschnitt angezeigt. Da muss man auf Digital Wellbeing drauf tippen und dann kann man die einzelnen Tage anschauen. Und zwar der letzten 3 Wochen. Es wird einem aber kein Durchschnittswert angezeigt. Mir ist es ganz wichtig, weil wir da ganz oft auch in Studien über die falschen Bildschirmzeiten sprechen, weil viele, die beim iPhone nicht die letzte Woche anschauen, sondern das, was mir das iPhone halt gerade anzeigt, wenn ich reingehe. Ja, und deswegen habe ich da jetzt ein bisschen nachgehakt.
Finde ich super, weil ganz ehrlich, die meisten würden einfach auf Bildschirmzeit gehen und dann wird dir ja schon was angezeigt. Also warum sollst du dann in die Untereinstellung gehen? Finde ich super gut den Tipp. Leute, macht das mal und ich würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere da mal was drunter kommentiert. Ich mache das auch.
Nur die drunter kommentieren, die vernünftige Zeit. Auch da hast du wieder eine Verfälschung dann drin.
Naja, klar. Aber es geht ja einfach darum, mal in Diskurs zu treten und man muss es auch nicht drunter kommentieren. Ich würde mich aber freuen, wenn viele, die jetzt zuhören, das einfach mal ausprobieren. Weil ich glaube, dadurch, dass du häufig so um und bei, nebenher, du hast überhaupt nicht das Gefühl dafür, wie lang das jetzt war pro Tag. Ich glaube nicht, dass irgendeiner einen richtigen Tipp abgeben würde. Ich glaube, ich für mich auch nicht. Ich weiß, das ist relativ viel, eben jobbedingt, aber ich glaube, ich würde auch daneben liegen. Und deswegen macht mir mal die Freude und testet das mal bei euch aus. Clemens, du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, es gibt ja gewisse Funktionsweisen, gewisse Reize in den unterschiedlichen Apps. Die sind alle ein bisschen anders. Aber sie wollen ja erreichen, dass wir auf den Plattformen bleiben. Und auch wenn die Mechanismen ein bisschen unterschiedlich funktionieren. Du liest jetzt in den Medien immer wieder mal, sind unsere Kinder handysüchtig oder ist Handysucht ein Problem? Und mich würde interessieren, wie siehst du das Thema Handysucht? Ich glaube schon, dass es die Gefahr gibt, sowas zu entwickeln. Aber wie sind die Abstufungen? Also wie nimmst du dieses Problem wahr? Ist es einfach eine übermäßige Nutzung bei vielen Kindern? Ab wo ist wirklich Alarm geboten? Ich habe ich habe so einen Satz gelesen, auch in der Studie, die ich eingangs zitiert hatte, wie viele, also prozentual, wie viele Kinder doch angegeben haben, ein Leben ohne Social Media wäre für sie nicht vorstellbar. Das fand ich bemerkenswert hoch.
Also auch da streiten sich wieder die Pädagogen, nennt man das abhängig machende Mechanismen, nennt man das süchtig machende Mechanismen, spricht man bei Kindern schon von Handysucht, von Handyabhängigkeit oder von einer missbräuchlichen Nutzung. Das muss man immer ganz individuell für jedes einzelne Kind sich ganz genau anschauen. Ja? Weil auch, ich habe das ja ganz am Anfang mal gesagt, es könnte ja auch sein, dass ein Kind da extrem sinnvolle Dinge macht oder vielleicht auch Nachhilfe über eine KI sich selbst gibt, weil die Eltern das nicht leisten können, dann ist die Bildschirmzeit vielleicht auch gerechtfertigt. Oder ist die Bildschirmzeit dann so schlimm wie jemand, der 3 Stunden auf TikTok doomscrollt und sich halt alles Mögliche anschaut. Ja? Also das heißt, da muss man immer ganz, ganz individuell ranschauen. Das heißt, wenn du mich jetzt nach einer Zeit fragen würdest, ab wann ist die Nutzung kritisch oder so, ich würde dir keine Zeit sagen. Ich würde den Spieß rumdrehen und würde sagen, naja, was machst du in der Zeit nicht, was dir eigentlich gut tun würde oder was du eigentlich bräuchtest? Und je jünger Kinder sind, desto mehr sollten sie tatsächliche, reale, analoge, soziale Interaktion auch noch haben. Sie sollten sich mit Freundinnen und Freunden treffen. Sie sollten lernen, teamfähig zu sein. Sie sollten Fairplay lernen. Sie sollten soziale Kommunikation, Interaktion einüben. Und es geht nicht alles so gut auf sozialen Netzwerken. Ich sage nicht, dass es gar nicht geht, aber auch Sprache, der Erwerb von Sprachkompetenz, Argumentation, der Wortschatz, der sich ausbildet im Gespräch, also in dem Miteinander, in der Interaktion und nicht nur in dem passiven Konsumieren von Wörtern über soziale Medien, was halt beim Scrollen von TikTok-Video zu TikTok-Video oft so ist. Und je jünger Kinder sind, desto mehr würde ich sagen, ist es wichtig, dass Kinder eben noch das andere auch alles haben. Das heißt, je höher die Bildschirmzeit ist, desto höher läuft man Gefahr, dass solche Kompetenzen nicht richtig entwickelt werden, dass es zu Sprachverzögerungen kommt, dass sie sozial nicht so kompetent im Umgang mit Kindern, mit anderen Kindern, Jugendlichen oder mit anderen Menschen sind. Und das ist das eine. Dann kommt noch der Bewegungsmangel dazu. Ja, also je höher deine Bildschirmzeit ist, desto weniger hast du wahrscheinlich dich bewegt, Sport gemacht, auch mal ein Buch gelesen, Lesekompetenz. Also es ist so ein ganz, ganz breites Feld. Dann, was für einen Einfluss hat es auf die Augen? Ja, also Kurzsichtigkeit ist ein Thema, Körperhaltung ist ein Thema. Da spielt so viel rein. Also um auf deine Frage mit, wann reden wir von Sucht oder wann reden wir von Abhängigkeit? Ich finde, wir müssen die Diskussion gar nicht so hart führen, sondern man kann auch einfach die Frage stellen, was wird denn beeinflusst durch die Mediennutzung? Und bei vielen Kindern werden halt viele Entwicklungsschritte nicht gemacht. Sind die dann abhängig oder sind die süchtig? Das muss im Endeffekt jemand diagnostizieren, wenn man das Gefühl hat, dass es diagnostiziert werden muss oder dass man da genau drauf schauen muss. Ich würde sagen, dass wir aber mittlerweile sehr viele Kinder und Jugendliche haben, die Gefahr laufen, gewisse Kompetenzen nicht mehr zu erlernen, nicht mehr einzuüben in dem Maß, wie sie es eigentlich sollten. Ich weiß auch, dass wenn man nach meinem Namen sucht, dann kommen viele Zeitungsartikel und auch viele Podcasts, wo dann direkt in der Überschrift drin steht, Handysucht bei Kindern und Jugendlichen. Wir müssen nicht immer über Sucht sprechen. Wer mich die letzten Jahre verfolgt hat, ich rede oft von abhängig machenden Mechanismen. Ich rede sehr selten von süchtig machenden Mechanismen. Ich würde sagen, ja, es gibt Kinder, die medienabhängig sind oder die süchtig sind. Ich glaube aber, dass einfach ein ganz großer Teil ungesund viel Medien konsumiert und dadurch auch Konzentrationsfähigkeit oder gesundheitliche Einschränkungen oder Dinge passieren, die den Kindern nicht gut tun. Ja. Und ob es dann über, ja, und ob es dann um Sucht geht oder nicht, dafür braucht man dann halt eine Diagnose, einen Arzt, eine Ärztin, die das diagnostiziert oder eine insofern erfahrene Fachkraft, die das diagnostizieren kann.
Ich finde es total schön, wie du das eben gesagt hast, weil den Gedanken hatte ich auch. Ich bereite mich ja mal auf die Episoden vor und habe natürlich auch diese ganzen Interviews gesehen. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte gar nicht so groß Lust, mich da so reinzulesen. Ich habe sie natürlich gelesen, mich hat aber schon die Überschrift nicht abgeholt. Also Handysucht bei Kindern. Weil das Problem meines Erachtens ja total verkürzt. Also wir müssen ja über dieses Thema nicht erst sprechen, wenn es so extrem ist, dass sich eine Sucht ausgebildet hat. Also das heißt, mich interessiert ja eigentlich viel mehr der Bereich davor. Wann hast du eine auffällige Nutzung? Wann hast du eine problematische Nutzung? Was macht das mit den Kindern? Wie wirkt sich das psychisch aus? Und was müssen wir vielleicht selber bei uns beachten? Und natürlich befasst du dich vor allem mit dem Thema Kinder. Und da gibt es ja so einige Ansatzpunkte. So ein paar klangen jetzt hier auch schon an in diesem Gespräch, wie man Kinder sinnvoll schützen kann. Und da gibt es ja eine Fülle von Vorschlägen. Also von, ich will jetzt nicht sagen Handyführerschein, aber so ein bisschen in die Richtung, dass man eben Kompetenzen beibringt, bis zu komplett Handyverbot, bis zum gewissen Alter, Handyverbot an Schulen. Das hat sich ja CDU, CSU und SPD haben sich sogar im Koalitionsvertrag ja das Ziel gesetzt, Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt zu stärken. Und viel mit Substanz, bin ich ehrlich, vielleicht habe ich es übersehen, habe ich da jetzt noch nicht gesehen. Expertenkommission, also immer das, was du zu Beginn machst, wenn du noch nicht richtig weißt, was du machen willst. Aber wollen auch auf gezielte Wissensvermittlung setzen. Was würdest du für sinnvoll halten? Du hast ja wahrscheinlich ganz massiv mit dem Thema auch beschäftigt. Es gibt ja auch Leopoldina, da gibt es ja auch Vorschläge. Kinder unter 13 sollen gar keine Social-Media-Accounts kriegen, verlinke ich mal in den Shownotes. Von all diesen Vorschlägen, was wäre aus deiner Sicht überhaupt sinnvoll, um weiterverfolgt zu werden? Weil jetzt komplettes Handyzugangsverbot finde ich auch schwierig, weil wir leben in einer digitalen Welt. Die Eltern leben es vor. Du kannst es ja sehr schlecht verkaufen. Also ich habe da noch keine abschließende Meinung, aber deswegen habe ich dich da. Helf mir dabei, eine Meinung zu bilden. Welche Vorschläge findest du gut, welche findest du richtig blöd?
Also sollte irgendjemand diesen Podcast hören, der für diese Expertinnen und Expertenkommission verantwortlich ist, ich wäre gern dabei.
Ich verlinke deinen Kontakt in den Shownotes. Schreib Clemens einfach an. Super Experte ist gern am Start.
Ja, ich vermisse in diesen Expertinnen und Expertenkommissionen oft die Basis. Also Leute, die tatsächlich jeden Tag in Schulklassen sind und aus der Praxis berichten können. Deswegen würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ich da mal was sagen dürfte, ja, oder wenn ich mal die Möglichkeit hätte, darauf Einfluss zu nehmen.
Wir können ja auch die Lauscher beitragen, indem das auf LinkedIn und in sozialen Medien richtig doll geteilt wird und spielt das mal in die entsprechenden Kreise. Wir kriegen Clemens da irgendwie rein.
Sehr gut. Ich finde das Papier von der Leopoldina gut. Ich habe es nicht komplett gelesen, ich habe jetzt eine Zusammenfassung gelesen und habe mich schon angefangen reinzulesen. Ich finde die Empfehlung sehr, sehr sinnvoll. Ich finde diese Fronten, die sich da gebildet haben, finde ich zu krass. Also ich finde aber auch, dass manche diese Fronten sehr befeuern. Also ich finde nicht, dass es, oder ich erlebe wenig Leute, die sagen, wir brauchen ein Mediennutzungsverbot bis zum Alter von 14 Jahren als Beispiel und darunter findet keine Medienbildung statt. Die meisten, die ich eigentlich erlebe, die aber oft als Hardliner dargestellt werden, die sagen schon auch, naja, wir wollen, dass Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen vielleicht ein bisschen später anfängt und vor allem aber auch, dass es gut begleitet wird und dass Eltern da sind und dass in Schulen was passiert und denen wird aber oft von der anderen Seite unterstellt, ja, ihr wollt ja immer nur Verbote, ihr wollt ja immer nur alles verbieten. Das stimmt überhaupt nicht. Also ich erlebe kaum Leute, die jetzt sagen, Manfred Spitzer-mäßig, Mediennutzung bis 16 Jahren oder Handyverbot oder Kinder erst mit 16 das eigene Handy oder so, das erlebe ich gar nicht so hart. Und oft sind die Fronten aber so verhärtet, dass die sich gegenseitig so die Köpfe einschlagen. Und das finde ich schwierig. Was wir bräuchten, was uns gut täte, und da zitiere ich jetzt oder beziehungsweise da sage ich jetzt wahrscheinlich viel, was im Papier der Leopoldina auch so drinsteht. Ich finde, wir brauchen Medienerziehung ab Klasse 1, Medienbildung, Medienkompetenz, Medienerziehung, egal wie wir das nennen. Lernen, aber das brauchen wir ab Klasse 1. Dafür bräuchten wir aber pädagogische Fachkräfte an jeder Schule, die das auch in ihrem Studium gelernt haben. Ich hatte dieses Jahr viele junge Referendarinnen und Referendare in meinen Workshops, die gesagt haben, geil, ab nächstem Jahr soll ich Medienbildung unterrichten, aber mir hat es keiner beigebracht. Und das, was du machst, ja, so Prävention, was Social Media angeht, das habe ich sowieso gar nicht gelernt, sondern ich habe Informatik studiert oder ich habe ein bisschen was dazu mitbekommen in einem Wahlfach oder so im Studium. Nee, wir brauchen Lehrkräfte, die tatsächlich zu diesem Thema digitale Gesundheit, Medienbildung ausgebildet sind. Davon haben wir nach wie vor viel, viel zu wenig. Dieses Thema wurde leider komplett verschlafen und zwar über ein Jahrzehnt hinweg. Ich weiß auch, dass ich vor 2 Jahren noch auf dem Podium saß mit EntscheidungsträgerInnen und das Fach Medienbildung gefordert habe und ich wurde mehr oder weniger belächelt. Und jetzt sind es auf einmal diejenigen, die auf einmal mit Fahnen durch die Gegend rennen. Wir brauchen jetzt Medienbildung an der Schule. Ja, das hätten wir alles schon 10 Jahre haben können. Und was wir auch brauchen, ist, wir brauchen diese Awareness, dieses Bewusstsein bei den Eltern. Wir brauchen auch diese Medienbildung für die Eltern. Und nur wenn das ineinander greift, wir brauchen die pädagogischen Fachkräfte, wir brauchen die Eltern. Und dann brauchen wir endlich diesen politischen Willen, den sozialen Netzwerken Einhalt zu gebieten. Also denen tatsächlich harte Bretter vor die Birne zu hauen und zu sagen, wenn ihr so mit unseren Kindern umgeht, dann gibt es jetzt Geldstrafen und zwar ohne Ende. Und ich finde, der Digital Service Act, den wir haben, der ist nach wie vor so ein bisschen zahnloser Tiger. Also wir haben eigentlich diese Regelungen europaweit, dass rassistische Inhalte, pornografische Inhalte raus müssen, dass sonst Geldstrafen für die sozialen Netzwerke hagelt ohne Ende. Da kann ich nur sagen, also ich habe es dieses Jahr erlebt, 28. oder 26. Februar war es, ich komme in eine Klasse und die Schüler berichten mir von Enthauptungsvideos, von Tötungsvideos, die ihnen in ihrem Insta-Feed, das waren ältere Klassen, die mir das berichtet haben und ich habe gedacht, ah, die prollen ein bisschen rum, das stimmt überhaupt nicht. Dann hat mir das nochmal eine Klasse berichtet. Dann ist mir eingefallen, dass ich gestern auf Instagram auch gesehen habe, wie ein Soldat einen anderen per Kopfschuss hinrichtet, als während er wegrennt und ich dieses Video gemeldet habe. Und dann kam eine Stellungnahme von Instagram, oh sorry, wir hatten da so einen Datenleck und es wurden ganz viele ekelhafte Videos ausgespielt. Ich möchte nicht wissen, wie viele junge Menschen innerhalb von diesem Tag, wo diese Videos alle wieder sichtbar waren, irgendwie traumatisiert wurden oder da Dinge gesehen haben, die ihnen nicht gut getan haben. Was ist Instagram dadurch passiert? Genau.
Nichts.
Das heißt, wir brauchen die politische und die juristische Seite viel, viel mehr. Den Unternehmen muss Einhalt geboten werden. Das sehe ich nach wie vor nicht. Wir brauchen Eltern, wir brauchen Schulen, wir brauchen die Politik und wir brauchen die Gemeinschaft, die Gesellschaft, die dagegen vorgeht. Weil auch wir könnten eigentlich mittlerweile alle sagen, hey, Instagram, das, was du unseren Kindern angetan hast, ist scheiße, wir wollen dich nicht mehr. So wollen wir dich nicht mehr. Aber auch das tun wir ja nicht. Ja, weil wir trotzdem immer noch diese schönen Momente auf Instagram haben, weil wir trotzdem TikTok ja eigentlich gar nicht so schlecht finden. Es ist ja doch witzig, diese ganzen Katzen, Hunde-Videos, die man da anschauen kann. Aber wenn wir ehrlich sind, sind wir da nicht konsequent in unserem Handeln. Nach wie vor nicht. Und das bräuchten wir. Ich kann dir diese Frage also nicht in einem Satz beantworten. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich finde, dass die pädagogischen Fachkräfte oder dass viele gerade so aufeinanderprallen und sich gegenseitig blöd anmachen, wenn wir uns alle an einen Tisch setzen würden, ich glaube, die Fronten sind eigentlich gar nicht so hart, wie sie gerade öffentlich auch diskutiert werden. Handyverbote an Schulen. Ach Mann, ey, guckt es euch doch mal an. Geht doch mal an eine Schule. Es redet doch keiner davon, dass... Bei einem Handyverbot redet keiner davon, dass wenn ein Lehrer sagt, holt euer Handy raus, macht was Sinnvolles damit, dass das verboten sein soll. Es geht um die ständige digitale Ablenkung, die halt dadurch stattfinden kann. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, aber wir diskutieren eher in sozialen Netzwerken gegeneinander, als uns an einen Tisch zu setzen und miteinander über das Thema zu sprechen. Die Meinungen sind bei dem Großteil der Fachkräfte und auch der Gesellschaft gar nicht so weit auseinander.
Ich glaube das auch. Und wenn du über diesen Begriff Medienbildung, Medienunterricht an Schulen mal kurz nachdenkst, dann wird einem relativ schnell klar, es geht nicht darum, den Kindern beizubringen, wie sie sich Tanzvideos angucken. Sondern ich glaube, so wie es bei mir damals, und da komme ich nochmal auf deine Frage von vorhin zurück, ich bin deutlich älter als du, es gab bei mir bis zum Studium, hat man überhaupt kein Handy gehabt. Ich bin aufgewachsen mit so einem schnurgebundenen bei meinem Vater im Auto, ne? So eine Kiste.
Und damals gehabt.
Also frag nicht. Und ich war im Referendariat vor Facebook. So alt, Clemens, so alt. Also das heißt, ich bin kein Digital Native. Und ich glaube, man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass wenn ich Kindern beibringe, wie ich mit sozialen Medien gesund umgehe, wie ich die gesund nutze, das geht ja nicht nur darum, dass ich eine Unterhaltungsmöglichkeit sicher mache, sondern wir alle arbeiten ja inzwischen mit sozialen Medien. Das heißt, das ist für mich eher so auf dem Level wie damals bei mir. Wir hatten auf dem Gym dann Informatikunterricht. Da ging es auch nicht darum, uns das PC-Gaming beizubringen, ja, sondern den Umgang mit diesem System. Und egal, in welche Berufsgruppe du guckst, es ist egal, es wird über LinkedIn, über Instagram, über YouTube, es sind auch berufliche Tools. Und deswegen fände ich es sehr, sehr gut. Und es sind ja auch Bildungstools. Ich kann ja, wenn ich weiß, wie, mich auch weiterbilden. So wie du es vorhin gesagt hast, mal gucken, wie kann ich mir da Zeichentricks oder Ähnliches abgucken. Ich nutze das ganz viel, wenn ich zu faul bin, Handbücher zu lesen. Ich gucke mir ein YouTube-Video an, weil ich hasse es, Bedienungsanleitungen zu lesen. Also die sind ja nicht nur schlecht, sondern da steckt ja auch ganz viel Wissen drin. Unter anderem zum Beispiel in diesem Podcast, der ja auch auf den sozialen Medien laufen wird. Und ich glaube, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, wird einem klar, hey, Medienbildung, das wäre eine ziemlich coole Sache. Und durch die Hintertür bildest du dann wahrscheinlich sogar noch die Eltern mit. Weil wenn ich an meinen Neffen denke, wenn der irgendwo was Cooles lernt, in der Schule oder sonst wo, oder in einem Kurs oder in Ferienkurs, was auch immer, der kann es ja gar nicht abwarten, bis er zu Hause mal Bescheid sagt, wusstet ihr eigentlich, dass das so und so funktioniert und was ihr, lieber Mama, lieber Papa, da macht, das ist so gar nicht in Ordnung. Das findet er total großartig, wenn er da was Neues lernt. Und vielleicht ist es auch Anlass, sich selber mal, wie wir es vorhin schon hatten, damit ein bisschen zu beschäftigen.
Also um das nochmal in meinen Worten zu sagen, also alles, was du gesagt hast, ist richtig. Medienbildung an Schulen ist Pflicht, muss sein, findet nach wie vor nicht gut statt, muss noch viel, viel mehr werden. Aber die alleine wird es auch nicht richten. Wir brauchen die Politik, wir brauchen Eltern, wir brauchen eine Gesellschaft, die sagt, so geht es nicht weiter. Und ich finde, dass es auch wächst. Ich finde, es gibt auch Hoffnung. Ja, ich werde zu vielen Podcasts eingeladen. Meine Veranstaltungen sind gut besucht. Ich bin bundesweit unterwegs. Ich kenne einige andere, die genauso erfolgreich sind mittlerweile, die einen guten Job machen. Aber wir brauchen noch viel, viel mehr. Das Feld ist riesengroß. So kann es nicht weitergehen. Ja. Entschuldigung, aber ich wollte es nochmal so.
Nein, absolut richtig. Weil zum Thema, jetzt habe ich nämlich zur Abwechslung mal den Faden verloren. Das war ja nur Punkt 1, das war ja Medienbildung. Beim Thema Politik, Clemens, und da bin ich ja nun gerade bei Rechtspolitik, bin ich ja sowas von zu Hause und das ist mein ganz persönlicher Wunderpunkt. Weil ja, die Regelungen sind alle da, theoretisch. So, und momentan, wenn du in der Jura-Bubble, in der Anwaltsbubble, es ist alles Einzelfallarbeit. Du müsstest da über die Politik wirklich ran und das ganze System verschärfen, weil theoretisch hast du ja DSA. Es läuft aber alles danach, dass wir uns auf die Selbstregulierung der Plattform verlassen. Ja, natürlich schreiben die, ich sag's mal so deutlich, irgendeine Scheiße in ihre eigenen Community-Richtlinien rein. Und ich kann dir nicht sagen, wie oft ich etwas melde, was wirklich...
Wir haben dein gemeldetes Video geprüft, sind aber zum Entschluss gekommen, dass es nicht
kein den... Kein Verstoß gegen Community-Richtlinien. Das sind aber Dinge, die sind strafbar. Da sind verfassungswidrige Symbole gezeigt. Die sind zum Teil schon in den Benutzernamen.
So ein Fall hat eine schwere Körperverletzung, die ich gemeldet habe. Und 4 Wochen später wurde ich vom Bezirksverein für soziale Rechtspflege angefragt, ob ich einen Workshop zum Thema Mediennutzung mit den Tätern machen möchte. Ich hatte dieses Video, das diese Straftat zeigt, Instagram gemeldet. Die haben mir zurückgemeldet, nee, passt schon, verstößt nicht gegen unsere Gemeinschaft. Da wurde ein Mensch, der schon am Boden lag, gegen den Kopf getreten, mit voller Wucht. Ja. Instagram hat gesagt, nee, passt schon, lassen wir drin.
Ja.
Nur um nochmal so ein Beispiel zu nennen, ja, und da passiert nichts, genau.
Ja, und das sind auch so Dinge, ich melde wahnsinnig viel und das sind immer, also wirklich krass rassistische Dinge, frauenfeindliche Dinge. Und ich habe gar nicht die Zeit, alles zu melden, was ich anstößig finde, sondern ich beschränke mich darauf, das zu melden, was einfach strafrechtsrelevant ist. Ja. Ja, oder komplett gegen unsere Verfassung verstößt. Und ich habe es erst in 2 Fällen geschafft, dass der Inhalt gelöscht wurde. Und das war meines Erachtens aber auch eine Volksverhetzung. Ansonsten, ich scheitere mit jeder einzelnen Meldung. Mir wird aber permanent, ohne zu benennen welcher, in einem Format, das ich mit einem Richter habe, ein Hashtag gelöscht wegen Verstoß gegen die Community-Richtlinien. Und unsere Hashtags lauten Anwältin, Richter, Tipps, Rechtsbegriffe, Politik, Rechtsstaat. So in diesem Level. Ich kann mir nicht vorstellen, welcher Hashtag das sein soll. Und mir wird auch nicht verraten, welcher das ist. Das finde ich ja jetzt ehrlich gesagt auch ganz spannend. Also das ist ein Riesenproblem und da muss was passieren. Da tut sich. Aber wenn man so in der Anwaltsjura-Bubble, Rechtspolitik, da ist viel Bewegung drin und ich hoffe, da tut sich bald was. Weil das können Anwälte, auch die Ambitionierten, die das jetzt im Wesentlichen fast pro bono machen oder sich selber als Beispiel dafür nehmen oder als Fall vor Gericht zu gehen, das kannst du nicht immer. Diese Verfahren dauern wahnsinnig lange, kosten sehr viel Zeit. Auf der Gegenseite hast du häufig Kanzleien, die dann dich als Antragsteller in Papier begraben, also richtig schön bury them in paper. Und das kannst du zeitlich nicht leisten. Das heißt, wir brauchen da die Unterstützung aus der Rechtspolitik. Und da muss man einfach mal durchgreifen. Und eine Community-Regel oder ja, Community-Regeln, die sind nichts wert, wenn sie einfach nicht eingehalten werden. Und dieser Vertrauensvorschuss gegenüber Plattformen, die davon leben, dass du da drauf bleibst, den finde ich nicht gerechtfertigt. Und natürlich bleibst du, ganz ehrlich, es ist normal, Empörung verkauft sich besser als positive Vibes. So, das gilt im Einzelfall, ne? Es gibt auch mal virale Beiträge zu tollen Urlaubslocations, aber immer das, was richtig steil geht, das sind die problematischen Dinge. Das weiß ich selber, weil meine Videos immer besonders erfolgreich sind, wenn sie aus Versehen in der Reichsbürgerblase landen. Dann geht's richtig ab. Und natürlich hat, egal ob es TikTok oder Instagram ist, kein Interesse daran, die von mir gemeldeten Kommentare dann, ja, oder die User dazu irgendwie zu verwarnen oder zu blocken oder was auch immer oder von der Plattform zu verbannen, weil sie davon einfach leben. Das ist halt ein großes Problem. Und ich glaube, wir sind halt noch nicht so weit. Es hat ja auch mit X nicht funktioniert. Da hatte ich so ein bisschen Hoffnung. Als so die ersten großen Universitäten, ersten großen Unternehmen gesagt haben, mit viel Buhai, wir verlassen jetzt X. Und dann dachte ich, oh, mal gucken, das wäre ja nice, wenn da ein Trend draus wird. Es ist bei den ersten großen Maßnahmen, ne? Also es läuft immer noch und ich tue mir auch schwer. Ich hatte auch überlegt, soll ich TikTok und Instagram wieder sein lassen? Ich kann es momentan nicht, weil ich das Gefühl habe, dass diese demokratischen, rechtsstaatlichen Botschaften genau dahin müssen, wo der ganze Sumpf ist. Ich würde sehr, also ganz ehrlich, Clemens, wenn es nach mir geht, lass TikTok verbieten. Dann habe ich sehr viel mehr Freizeit und muss mich nicht mit Reichsbürgern rumschlagen. Aber da wird es wohl nicht zukommen. Oder hast du da was gehört? Weil es gab in Italien war es mal eine Diskussion, aber ist nichts draus geworden.
Also mir wäre jetzt in den Schlagzeilen letzter Zeit nichts dazu untergekommen.
Nee. Ah, das wäre prima.
Ich finde aber auch, dass du kannst das Problem auch nicht nur auf TikTok reduzieren. Ich finde, es ist auch, gerade wenn es um Politik geht, wenn es um Inhalte geht, die nicht gelöscht werden, finde ich Instagram auch ziemlich weit vorne.
LinkedIn kannst du auch mit einsortieren inzwischen.
Und wenn ich Jugendliche sehe, wie viel ekelhafte Anfragen die über Snapchat bekommen, auch krass. Also leider kann man es nicht nur auf ein Netzwerk runterbrechen.
Ich habe mir jetzt TikTok nur als Beispiel rausgepickt, weil ich da immer wobei Instagram auch. Also
was mir auch Hoffnung gibt, ist natürlich die Initiative aus Australien mit dem Social Media ab 16. Nicht, weil ich an diesem Alter hänge, sondern weil ich sehe, was für Mechanismen, was wird da jetzt auch in die Apps eingebaut? Wie findet eine Altersverifikation statt? Gibt es dann sozialere Medien für Kinder und Jugendliche, die kindgerechter oder jugendlichgerechter sind? Da bin ich gespannt, ob da was kommt, ob es da jetzt schon was gibt. Das fängt jetzt an. Und auch dann wieder, was schwappt da dann nach Europa? Ja, weil ich diese Welle, die das letztes Jahr ausgelöst hat, da fing es dann auch, dass in Deutschland heiß darüber diskutiert wurde. Da bin ich jetzt gespannt. Ja. Das Jahr ist jetzt rum. Instagram und alle anderen sozialen Netzwerke müssen jetzt liefern in Australien. Da bin ich gespannt.
Genau, wir sind ja immer ein bisschen hinterher. Ich bin auch gespannt, wie sie es umsetzen werden. Ich hoffe nicht so wie bei Webseiten. Bist du schon 18, ja oder nein? Mhm. Also da werden schon andere Mechanismen gebraucht. Clemens, wir werden das beobachten. Ich finde das super spannend. Vielleicht magst du jetzt zum Schluss hin noch so ein paar heiße Tipps mit auf den Weg geben. Vielleicht gerade für die, die Kinder in einem Alter haben, wo jetzt die ersten Debatten losgehen. In der Klasse haben alle ein Handy. Wie führt man das Kind ran? Hast du so ein paar ultimative heiße Tipps? Weil da ist es ja noch nicht so spät, weißt du? Da musst du ja nicht, wenn das Kind schon jahrelang irgendwie mit dem Handy macht, was es will, sondern das Thema steht jetzt an. Hast du so ein paar Tipps?
Ich würde jetzt einfach 4, 5 Punkte nennen, wo du dann auch noch Links dazu packen könntest.
Mache ich.
Okay. Idee Nummer 1 wäre, bitte nicht das neueste Handy. Je neuer ein Handy ist, desto geiler funktionieren alle abhängig machenden Mechanismen, desto attraktiver ist ein Handy auch. Das heißt, einem Kind gerne als erstes Handy auch ein altes Gerät, ein gebrauchtes Gerät. Und da rede ich jetzt nicht von einem iPhone 12 oder von einem Galaxy S20, sondern es darf ruhig ein älteres Gerät sein, auf dem alles nicht so richtig geil funktioniert. Dann muss ich mir auch weniger Sorgen um die ganzen abhängig machenden Mechanismen machen. Wenn es dann zu einem Handy kommt, dann empfehle ich immer medien-kindersicher.de. Dort wird einem beigebracht und gezeigt, wie man Limitierungen auf Handys vornimmt, also Bildschirmzeiten festlegt, einzelne Apps begrenzt, so dass die Eltern auch überprüfen können, was runtergeladen wurde an Apps und dann erst einwilligen müssen. Also da finde ich die Seite einfach vorbildlich, super gut, medien-kindersicher.de. Wenn das Kind tatsächlich noch in der Klasse ist, wo wenig Kinder ein Handy haben, dann empfehle ich die Initiative Smarter Start ab 14. Nicht, weil ich an dem Alter 14 hänge, sondern weil ich die Idee von Smarter Start ab 14 extrem gut finde, Eltern miteinander zu vernetzen. Wenn ich es schaffe, dass viele Eltern aus einer Klasse den Deal eingehen und sagen, unsere Kinder bekommen erst ab Klasse so und so ein Handy, dann steigt der Druck auf das einzelne Kind und auf die einzelne Familie nicht so. Dann kann ich die Mediennutzung langsamer und kontrollierter begleiten. Das Smarter Start ab 14 wäre auch nochmal eine Internetseite, wo man drauf gehen kann. Und dann ist es mir natürlich wichtig, dass Eltern auch eine gewisse Vorbildfunktion einnehmen. Also ich finde es wichtig, sich an die eigene Nase zu fassen und den Kindern auch ein gutes Vorbild zu sein. Das heißt, in welchen Situationen hat zum Beispiel mein Kind die Priorität und nicht das Handy? Beim gemeinsamen Essen, beim Spazierengehen, beim mit dem Kind was machen. Dass man selber nicht ständig am Handy hängt und den Kindern auch mit einem guten Beispiel vorangeht. Das fände ich wichtig. Und damit habe ich auch schon gesagt, so Familienrituale etablieren, wo Handys oder digitale Medien mal keine Rolle spielen. Und als letztes ein ganz wichtiger Punkt, keine digitalen Medien zum ins Bett gehen. Also kein Handy im Kinderzimmer, kein Fernseher im Kinderzimmer. Dass es einfach eine fixe Uhrzeit gibt, wo man sagt, ab dem und dem Punkt ist dein Handy erstmal tabu bis zum nächsten Morgen, dass Kinder noch schlafen. Klingt total banal. Es gibt viele junge Menschen, die ihr Handy nicht mehr von nachts um 12, 1, 2 auch unter der Woche weglegen. Daher kommen dann auch die extrem hohen Bildschirmzeiten oft. Allein diese Regel zu etablieren, mein Kind muss abends, je nach Alter, zwischen 19 und 22 Uhr irgendwann das Handy weglegen und wir kontrollieren das, dass das abends in der Küche liegt oder so, fände ich extrem wichtig. Relativ einfach, wenn man das von Anfang an gut etabliert. Relativ schwierig, wenn man jetzt erst bei einem 14-Jährigen oder einer 14-Jährigen anfängt zu diskutieren, ey, dein Handy soll abends um 9 bei uns sein, das wird nicht mehr funktionieren. Aber je jünger die Kinder sind, desto leichter kann ich diese Regel etablieren. Das wären so ganz, ganz einfache praktische Tipps oder Seiten, wo man sich auch noch weiterführende Informationen holen kann. Und alles Weitere, meine Kontaktdaten sind da, kann man mir eine Mail schicken, dann kann meine Kollegin oder ich auch ein kostenloses PDF noch mit ein paar weiteren Übungen rausgeben, wenn der Bedarf da sein sollte oder wenn Interesse besteht. Genau.
Super, Clemens. Ich danke dir sehr. Und das war auch genauso mein Gedanke, ne? Ja, Draht in meinem eigenen Umfeld steht bei vielen entweder Nachwuchs an oder die Kinder sind jetzt so alt, dass es langsam in die Debatten reingehen wird. Da hast du großartige Tipps mit an die Hand gegeben. Ich verlinke alles in den Shownotes. Und ihr da draußen, achtet mal selber drauf, auf euren Umgang mit den sozialen Medien, den Apps, den Handys. Clemens, ich danke dir sehr und wir bleiben in Verbindung. Und dann berichtest du natürlich, wenn du in der Expertenkommission bist.
Ja, genau. Dann mache ich auch einen eigenen Kanal dafür.
Hervorragend. Clemens, ich danke dir. Bis dahin.
Ciao, mach's gut.
All Eyes On. Immer am ersten Donnerstag im Monat. Solltest du dringend abonnieren.